Pascal, wenn du dir aktuell eine Entwicklung in der globalen Automobilindustrie rauspicken müsstest, die dir, ja, ich sag mal, so ein bisschen Hoffnung macht, welche wäre das? Oder sagst du, die gibt's momentan eigentlich überhaupt nicht?
Ich sag mal, zumindest die Frage nach der anderen Seite, die wäre einfacher zu beantworten, aber
ja, deswegen habe ich die Frage gestellt.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ich sage mal, mein Eindruck ist schon, und ich denke, das können ja auch aktuelle Zahlen einigermaßen untermauern, dass die Elektromobilität durchaus langsam wieder so ein bisschen aus der Versenkung herauskommt. Und ich denke, das kann natürlich den europäischen, deutschen OEMs und Zulieferern, die sich da eben auch stark aufgestellt haben, ein Produktportfolio aufgebaut haben, kann das natürlich entgegenkommen. Wenn ich mir was rauspicken müsste, dann wäre es wahrscheinlich das. Ob das jetzt tatsächlich ja das langfristige Szenario ist, dass das Ganze jetzt wirklich so aus dem Quark kommt, das werden wir auch heute miteinander besprechen, Janik.
Genau, denn es liegt ja jetzt eigentlich die erste Hälfte des Jahres 2025 so ein bisschen hinter uns. Und das ist ja auch immer ein guter Moment, auch mal ein bisschen Bilanz oder Zwischenbilanz zu ziehen, wie es denn momentan aussieht. Geht ja hoch her momentan auf den globalen Automobilmärkten. Und wir wollen heute, hast du schon richtig gesagt, mal ein bisschen über die aktuellen Entwicklungen sprechen.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, und da Pascal und ich da mit Sicherheit nicht nur in den Untiefen der weltweiten Automärkte rumfischen wollen, haben wir uns gedacht, dass wir uns heute mal, was die Entwicklung angeht, einen absoluten Kenner der Dynamiken unserer Branche in den Podcast einladen wollen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier bei uns dabei ist. Ich sage herzlich willkommen bei Was mich bewegt, dem Automarktexperten und Vice President bei S&P Global Mobility, Henna Lehne. Moin, Henna.
Moin, moin. Hallo zusammen. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir haben es eingangs gesagt, geht hoch her, gibt viele unterschiedliche Entwicklungen momentan auf den globalen Automobilmärkten. Wie fällt denn so momentan so dein Zwischenfazit, wenn man mal ganz global und ganz, sag ich mal, allgemein einsteigt für das erste Halbjahr 2025 aus?
Ja, es ist sehr turbulent. Wir haben verschiedene geografische Unterschiede. Wir haben den nordamerikanischen Markt, um damit anzufangen, natürlich die Trump-Administration mit den Tariffs, wo wir vielleicht später auch noch ein bisschen im Detail zu sprechen werden. Die haben natürlich alles durchgewirbelt, wenn man das so mal sagen mag. Was eigentlich sonst gesetzt war, ist nicht mehr gesetzt. Interessanterweise hat der Markt aber trotzdem gar nicht so schlecht reagiert. Es ist noch natürlich nicht klar, wie die ankommen mit den einzelnen Staaten oder auch, sie probieren es ja auch mit einzelnen Unternehmen, aussehen werden. Aber der Markt an sich hält sich eigentlich noch ganz wacker. Also die große Keule ist noch nicht da. Nichtsdestotrotz erwarten wir, dass wir sich verkleinernden Markt sind. Dass wir am Ende des Jahres schlechter rauskommen, als wir das Vorjahr gesehen haben.
Ja, es gibt ja, also man kann ja sagen, das Bild ist ja schon sehr gemischt momentan. Also man redet ja, also wir in unserem Podcast reden ja auch häufig darüber, wie schlecht es der Automobilindustrie momentan geht. Wir haben viel über Stellenstreichungen gesprochen, viel über ja die wirtschaftlichen Probleme, den Kostendruck und so weiter. Aber das Bild ist ja, weil man zum Beispiel auf die Absätze schaut, was das erste Halbjahr anbelangt, durchaus gemischt. Also Hersteller wie BMW und VW, die konnten ihre Absätze durchaus stabil halten, wenn man mal so die erste Jahreshälfte anschaut. Und die Performance auf den Märkten ist eben auch sehr, sehr unterschiedlich.
Genau.
Was für eine Tendenz kann man denn da momentan eigentlich rauslesen?
Genau, also in den USA wurde viel noch schnell last minute verschifft, bevor die Tariffs im Endeffekt gegriffen haben. Der Markt hat eine Besonderheit im Gegensatz zum europäischen Markt. Da wird sehr viel aus dem Bestand rausverkauft. Also das kennt man, Parkplätze voll mit Autos. Ich gehe dahin, dieses Auto in Rot möchte ich haben und dann fahre ich damit vom Hof. Das ist natürlich ein bisschen anders als das europäische Geschäft oder eigentlich auch in den meisten Regionen. Und daher wird viel aus diesen Beständen, die dann noch kurzfristig aufgebaut wurden, abverkauft. Und deshalb hält sich das alles noch in Grenzen. Wenn wir aber jetzt wirklich, und es steht ja immer noch nicht fest, was wirklich der finale Zoll sein soll, Aber sagen wir mal, im Worst Case, Automobil kriegt keine Ausnahme und wir werden 25% Zoll haben, wie Herr Trump das in seinem Brief angekündigt hat, obwohl es hieß, Auto würde ausgenommen. Aber das weiß keiner. Es ändert sich ja im Endeffekt stündlich. Das ist die Problematik hierbei und das ist natürlich auch die große Problematik für die Industrie. Es gibt keine Planungssicherheit. Und wenn das aber kommen sollte, dann ist das natürlich höchst problematisch und auch für andere Produkte. Deshalb ist die Federal Reserve in unserer Sicht auch sehr restriktiv derzeit und senkt den Zins nicht weiter. Weil wenn die Tariffs jetzt wirklich und es zu einer Einigung kommt und wirklich diese zusätzlichen Kosten an den Konsumenten weitergeben werden, weil es ist ja im Endeffekt eine versteckte Steuer, das zahlt ja kein, also manche Unternehmen werden probieren, es zu absorbieren, aber eigentlich zahlt es der amerikanische Bürger viele dieser Tariffs oder einen Teil davon und das ist halt eine Inflation. Und dann wird es natürlich echt schwierig, sich dort zu behaupten und auch mal eben lokalisieren oder mal Kapazitäten aufbauen. Das mache ich halt auch nicht über Nacht. Ne? Und da kann noch also wirklich noch was auf die Industrie zukommen. Mhm. Aber das wäre eben Nordamerika. Europa ist eh durchwachsen, um noch kurz einmal kurz durch die Welt zu flitzen. Europa ist natürlich in der Mitte so ein bisschen momentan Spielball zwischen China und USA. Konsumentenlaune ist auch nicht wirklich gut hier. Das sehen wir in den Zahlen. Also es geht momentan auch abwärts auf europäischem Level. Und das hat zum einen natürlich mit der, muss man sagen, es wurde gerade angesprochen am Anfang, mit der Elektromobilität zu tun. Ne? Das Angebot ist natürlich auch stark reduziert im konventionellen Bereich. Wir wissen, dass alles, was so vorher so Neuwagen, Einstiegs ins Fahren war, ohne jetzt speziell Marken oder Modelle zu nennen, ich denke, ihr wisst, was ich da meine, das ist ja alles rausgestrichen worden. Und der Einstieg ins Fahren, wenn ich einen Neuwagen haben möchte oder halt auch eine kleine Flotte bedienen muss, der ist relativ hoch momentan. Das ist Europa und China ist eh ein Schlachtfeld. Der Kuchen ist gleich groß geblieben und es sind einfach viel mehr Spieler dort, die dort sich bis aufs Blut bekämpfen, wenn man das so formulieren darf, in Bezug auf Preise. Wie kann ich Marktanteile verschaffen? Also höchst disruptiv, ähnlich wie wir das aus anderen Branchen in China kennen, wo einfach sehr viel Geld reingeschüttet wird und mit Marktpreisen hantiert wird, wo keiner wirklich dran mit leben kann und nur geschaut wird, wer hat den längsten Atem. Wer bleibt am Ende übrig? Und da ist natürlich speziell auch für die europäische Industrie hier aus deutscher Sicht oder auch speziell aus deutscher Sicht natürlich kein gutes Marktumfeld. Zum einen, weil die Technologie nicht passen, aber zweitens, weil man halt auch kein Geld verdienen würde, selbst wenn die Technologie passen würde.
Ja. Auf China wollen wir gleich nochmal ein bisschen eingehen, wenn wir auch ein bisschen tiefer vielleicht in das Thema Elektromobilität einsteigen. Nochmal zurück zu der schwelenden Zollproblematik. Pascal und ich haben hier im Podcast ja auch schon häufig drüber gesprochen und auch immer über dieses natürlich erratische Verhalten von Donald Trump, was seine Politik, seine Wirtschaftspolitik vor allem auch anbelangt, gerade auch gegenüber ausländischen Partnern. Und uns auch oft gefragt, wie kann man als OEM, als Hersteller oder überhaupt als Player in der Automobilindustrie überhaupt sich momentan strategisch aufstellen? Lang- und mittelfristig ist es absolut schwierig. Man muss eigentlich kurzfristig reagieren. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass das BMW momentan in den USA darauf verzichtet, die Zollkosten irgendwie auch an die Kunden weiterzugehen und da durchaus auch ein bisschen Erfolg hat, was das Thema Absatz und was die Zahlen anbelangt. Das ist aber auch irgendwie eine kurzfristige Maßnahme und sicherlich auch nicht für jeden das Mittel der Wahl an dieser Stelle. Wie kann man denn sich momentan überhaupt aufstellen?
Also wir sehen natürlich sehr viel, dass sich die Industrie dem Weißen Haus andient. Das ist natürlich etwas, das vielleicht so ein bisschen fragwürdig ist, aber so ist das Spiel momentan. Man muss da einen auf Best Buddy machen und zeigen, man möchte die Interessen von Amerika vertreten und da Teil der Wachstumsgeschichte und der Erfolgsgeschichte sein, Amerika wieder großartig zu machen. Also ich denke, das ist halt etwas, das sehen wir, das Who is Who der Automobilindustrie, gibt sich dort die Klinke in der Hand, nicht nur die lokale, aber natürlich auch unsere, um zu gucken, okay, wie kriegen wir als Firma zum Beispiel einen guten Deal, weil das ist nämlich auch neu, das hat er gesagt, es wird nicht nur Länder-Tariffs geben, die überlegen ja halt einzelne Zollraten für Firmen aufzunehmen, ob das legal ist, ob das überhaupt so machbar ist, ist eine andere Frage. Wir kennen das aus Europa mit den individuellen Tariffs für die Chinesen, mit den Importen. Ja. Aber das ist gedeckt über die Welthandelsorganisation und in USA wäre das nach Gutdünken. Ich kann hier ein bisschen sarkastisch sagen, wer ihm das größte Flugzeug schenkt, kriegt die besten Tariffs, ne? Oder die wenigsten Tariffs im Endeffekt. Also es ist wirklich sehr schwierig. Wir sehen in der Industrie einfach ein Wait and See, ist so ein bisschen das Kaninchen im Scheinwerferlicht, in Schockstarre. Manche absorbieren diese Tarife, manche drosseln auch einfach ihr Angebot. Ne? Es wird natürlich viel geplant, wie man da reagieren kann, aber es ist halt nicht so einfach. Und zum Beispiel allein das Thema von Mexiko hoch zu exportieren. Es gibt verschiedenste Hersteller, auch unter dem VW, aber auch von den asiatischen Herstellern, die natürlich auf diesen Low-Cost-Standort angewiesen sind, aber auch im Endeffekt GM, ne, kriegt auch viel dort in der Wertschöpfungskette. Und das ist natürlich wirklich tricky. Und GM hat ja angekündigt, dass sie jetzt ein Werk wieder mit umrüsten wollen und mit, was ist es? Ich glaube, Escalade und noch irgendwas Uramerikanisches soll jetzt wieder nach Detroit geholt werden, weil Bild in Detroit ist das, was wir machen. Da ist natürlich auch sehr viel Marketing dabei. Und so probiert jeder so ein bisschen dort zu gefallen, aber so wirklich krasse Shifts. Wir haben das ja gesehen mit IRA. Das war ja die andere Richtung. IRA, Inflation Reduction Act von der Biden-Administration, war im Endeffekt ja ein Investmentprogramm. Und viele haben gesagt, wir werden lokalisieren. Wenn ich jetzt mal schnell die Koreaner denke, mit alles, was nicht nied- und nagelfest war im EV-Bereich, sollte lokalisiert werden. Bis zu dem Punkt, dass die lokale Gewerkschaft in Korea gesagt hat, stopp, ihr könnt nicht alles rüberschieben, ne? Ein bisschen, wir müssen ja hier noch Arbeitsplätze in Korea haben. Und da wurde echt schon viel Geld investiert und auch in die Batteriewerke. Und das fällt jetzt alles nach und nach weg. Und da ist die Frage, wer wird wirklich im nächsten Schritt nochmal viel Geld in die Hand nehmen, um zu lokalisieren, wenn man in einem so einem unklaren Fahrwasser ist? Weil wer weiß denn, was in einem Jahr ist? Dann kommen die Demokraten in den Zwischenwahlen ran, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Es kann auch sein, dass die jetzt einfach erstmal die nächsten 8 Jahre durchregieren. Das weiß ja keiner. Und ich glaube, da wird alles mit sehr viel Vorsicht gerade gemacht und so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, um da irgendwie drum herum zu kommen. Und wir haben ja jetzt auch gesehen mit der Big Beautiful Bill, um das noch schon kurz abzuschließen, die Strafen für die Kaffee-Measurements fallen weg. Und deshalb, as dirty as you can. Im Endeffekt kann ich jetzt alles verkaufen momentan. Und das ist natürlich auch nochmal eine strategische Frage. Will ich da mitmachen? Kann ich das überhaupt noch? Weil viele haben ja auch diese Programme eingestampft. Und lohnt es sich jetzt für ein paar Jahre, bevor wir hatten das ja schon mal, von Kaffee auf Safe, wieder auf Kaffee von der Regulierung und jetzt wieder zurück. Aber in 3 Jahren, vielleicht wird es wieder umgedreht, dann sehen wir den Sprung und dann steht man da mit irgendwelcher veralteten Technologie, wo ich gerade rein investiert habe, weil wir haben ja auch lange Lebenszyklen und Investitionsspielräume. Ja, und das ist halt alles wirklich schwierig. Also es gibt keine Standardantwort, um im Endeffekt das abzuschließen, was man machen sollte.
Aber wenn du mal auf die Märkte schaust und mal schaust, wer eigentlich auf welchen Märkten wie performt, sieht man da so ein bisschen diese Local-for-Local-Tendenz? Also europäische Hersteller performen am besten auf dem europäischen Markt, US-Hersteller auf dem US-Markt, chinesische Hersteller auf dem chinesischen Markt. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass es so die Tendenz gibt, nachdem natürlich die Automobilindustrie ist ein globales Spiel, ja, sie skaliert global und momentan ist so unser Eindruck so ein bisschen, dass die Tendenz wieder dahin geht, auf ihren eigenen Heimatmärkten erstmal gut unterwegs zu sein und sich vielleicht auch in Zukunft darauf ein wenig stärker konzentrieren zu müssen und damit vielleicht auch leben zu müssen, dann etwas natürlich auch geringere Absatzzahlen zu haben. Ist das was ihr auch seht, was sich auch von Zahlen untermauern lässt?
Ja, also eindeutig. Das, was wir jetzt sehen, ist eher so ein bisschen der Katalysator dieser Tendenz, aber das sahen wir schon vorher. Wir haben das vor ein paar Jahren schon mal angeschaut. Wie sieht denn so die zukünftige langstreckige Fahrtrichtung aus für die Industrie? Und die These, die wir damals aufgestellt haben, das ist jetzt bestimmt schon 3-4 Jahre her, ist speziell, wenn man sich das Bereich Elektromobilität, Technologien, Connectivity, Autonomous Driving und so weiter anschaut, dass es eigentlich eine dreigeteilte Welt geben muss. Allein nur durch diese technologische Frage. Die Chinesen werden für ihren Heimatmarkt bauen, nach ihren Anforderungen, mit ihren Technologien, um dort im Endeffekt ihren Markt zu bedienen. Riesenmarkt, da lohnt sich das. Die Amerikaner werden sich weiter abschotten und das ist zum Beispiel das Thema, kann ich ein Autonomy- oder Connectivity-System, was vielleicht mit Huawei-Technologie funktioniert, was wir vielleicht in China nutzen, das kann ich ja nicht in den USA nutzen. Und auch in Europa wahrscheinlich nicht. Vice versa, kann ich amerikanische Technik nehmen, um da in Beijing mit rumzufahren? Wir wissen, der Tesla musste zum Beispiel schon stark lokalisieren mit seinen Servern und das wird ja immer schlimmer, was diese technische. Also muss ich eigentlich für den jeweiligen Markt bauen. Dann ist die Frage, wo kommen die Batterien her? Wir wissen, USA, keine China-Batterien. Was machen die? Die müssen eigenes Sourcing aufsetzen oder irgendwie indirekt im Endeffekt sourcen. Und in USA sind natürlich die Anforderungen für Batterien wieder bigger is better. Die haben wirklich diese Range-Problematik und da werden halt einfach massiv riesige Batterien verbaut. In China wird man davon kommen mit wirklich billigen Einstiegsbatterien, die ein paar hundert, vielleicht 200 Kilometer Range haben, hier LFP oder jetzt die Sodium Batteries. Gut ist günstig ist gut, ne? Und das ist natürlich ein ganz anderes Verhalten dort und auch ein anderer Nutzungsfaktor, weil wer fährt denn da auch wirklich täglich mit seinem Auto zur Arbeit? Das passiert ja in China auch kaum. Viele Leute haben die Dinger zu Hause rumstehen. Es gibt natürlich Flottenbetrieb, irgendwie die Didis und so weiter, aber das Nutzungsverhalten ist natürlich schon anders, als was wir in den USA sind. Und Europa hängt da irgendwo dazwischen. Wir glauben sehr stark daran, dass wenn die Elektromobilität jetzt überhand nimmt ab einem gewissen Punkt, der muss natürlich noch definiert werden, dass die Regierungen natürlich sich dann relativ schnell was einfallen lassen werden, wie die CO2 und die Kfz-Steuer und so weiter, alles, was halt am Verbrenner dran hängt, Mineralölsteuer, wie man das irgendwie abfangen kann. Und unsere Annahme ist, dass die es wahrscheinlich, weil den Strom können sie nicht teurer machen, speziell in Deutschland, haha, was will ich denn da noch draufsetzen? Das funktioniert dann gar nicht, aber wir glauben, dass zum Beispiel die Batteriegröße ein guter Ansatz ist, dass wir uns sagen, okay, 40 Kilowattstunden, 30 oder eine gewisse Packgröße ist, das ist gratis. Und dann, wer mehr will und wirklich mehr Range haben will, der muss dann halt im Endeffekt wie die Hubraumsteuer, ist es dann da die Zellsteuer. Das könnte zum Beispiel ein Ansatz sein. Und da glauben wir halt, dass es einfach wir, die Franzosen machen das ja schon ähnlich. Also das ist jetzt nicht ganz neu. Die machen das ja nach Gewicht und nach Größe und so weiter. Und da im Endeffekt sehen wir schon das Potenzial, dass wir, um auf eine Eingangsfrage hinzukommen oder zurückzukommen, dass wir eine dreigeteilte Welt haben werden, wo man eigentlich für die drei Märkte produzieren muss. Die große Frage ist, wer kann das? Das ist nämlich dann die nächste Frage. Wenn ich ein kleinerer Anbieter bin, werde ich nur noch einen Markt bedienen? Oder wie teuer ist es, das umzurüsten? Kann ich mit meinem chinesischen Fahrzeug hier nach Europa kommen? Oder mit meinem europäischen auf China? Oder, ne, oder muss ich drei komplette Technologieansätze fahren? Und speziell, wenn wir dann in die zukünftige Technologie, in Software-Defined Vehicle gehen, ist das mal nicht so einfach, ne? Also, da einfach mal den Chip auszutauschen und sagen, jetzt ist ein blauer Chip statt ein roter Chip, das geht halt nicht. Ne? Das ist halt wirklich schwierig. Und das wird natürlich jetzt nochmal, Janik, um auf deinen Punkt zu kommen, nochmal beschleunigt durch diese ganzen Abschottungstendenzen, die wir jetzt durch die USA sehen und wo alle anderen auch natürlich schon fleißig mitmachen.
Ja, Pascal und ich haben an dieser Stelle oder am Podcast auch schon mal drüber gesprochen, dass wir nach Jahrzehnten der Globalisierung, die Welt rückt enger zusammen, die ist immer vernetzter, ist immer stärker auch aufeinander ab oder voneinander abhängig in vielen Bereichen, wenn man sich die Wertschöpfungskette und die Lieferketten und so weiter anschaut. Jetzt, bevor wir gleich nochmal wieder ein bisschen konkreter auf Zahlen und auch auf Tendenzen in der Autoindustrie schauen wollen, mal so ein bisschen die allgemeinere Frage an dich oder ob du es auch so siehst. Es gibt gerade momentan so eine Deglobalisierungstendenz, dass wir wieder uns deutlich stärker regionalisieren und die Welt vielleicht an, wie du schon gesagt hast, mehr in diese Dreiteilung wieder zurückgeht. Siehst du diese Tendenz auch?
Ja, ganz klar. Ganz klar. Das sehen wir. Und das ist nicht nur ein Automobilthema. Das streckt sich durch ganze Industrien durch. Natürlich haben wir auch viel, zum Beispiel in Europa, nationalistische Bewegung. Das muss man auch ganz klar anerkennen. Da wird sogar die Europafrage teilweise gestellt. Ja. Aber auch Europa als Kontinent. Wir sitzen da, wie ich schon meinte am Anfang, in so einem Sandwich dazwischen. China hat natürlich große Ambitionen. Da ist es eine Systemfrage, das chinesische System versus das etablierte Westsystem. Wir haben natürlich Russland nebendran, die haben natürlich auch nochmal ganz andere Ambitionen. Ja, und die Amerikaner, die momentan dort, die ja auch sehr patriotisch, nationalistisch im Endeffekt agieren, stellen natürlich auch die Systemfrage, warum sollten wir der Welt helfen, ne? America first. Wir tun alles, was gut für uns ist und der Rest interessiert uns erstmal nicht. Und das ist ganz klar etwas, was wir sehen in allen Bereichen der weltweiten Wirtschaftskette. Also diese Globalisierung, wie sie vorher mal stattgefunden hat und wo auch Leute vorgewarnt haben, dass es zu viel Globalisierung gibt, das ist definitiv gerade in der Abwicklung und wird Stück für Stück wieder zurückgefahren.
Aber Henna, lass uns doch vielleicht mal schauen, weil das war ja so ein bisschen, damit sind wir ja auch eingestiegen in den Podcast und es ist jetzt ein bisschen schon hier und da mal angeklungen, das ist das Thema Elektromobilität. Wie sehen denn momentan dort eure Zahlen, eure Prognosen aus? Ist es so, dass im Bereich der Elektromobilität, so wie ich es aus dem Bauch raus im Prinzip am Anfang skizziert habe, schon durchaus ein bisschen Hoffnung liegen kann? Oder würdet ihr sagen, naja, es ist weiterhin eher zurückhaltend oder undurchsichtig? Nimm uns mal mit, was eure Prognosen da sagen.
Also China brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Elektromobilität ist voll im Soll dort, natürlich zu einem hohen Preis. Erkauft, Preiskrieg, wie schon gesagt. Aber da geht das Thema los. Zumindestens, und das muss man sagen, in den Tier 1 und Tier 2 Städten. Das ist nämlich auch nicht ganz China, die elektromobilitätstechnisch unterwegs sind. Sobald ich mehr aufs Land rauskomme, Rural, und das sind immer so eine Tier 2 Stadt, hat immer noch 5 Millionen Einwohner, also ist immer noch größer als Berlin. Aber das ist für die schon kleinere Städte. Dort funktioniert das noch nicht ganz so gut. Da sind eher die Hybride gefragt oder auch noch konventionelle Fahrzeuge. Aber China ist im Soll. Da ist halt nur die große Frage, Konsolidierung. Was passiert dort mit den Marken? Und da gibt es viele Interessen, nationale Regierung, lokale Regierung, Arbeitsplätze und so weiter. Natürlich die Joint Ventures, Investors und so weiter. Aber ja, China läuft. Dann räumen wir noch kurz Amerika ab. Amerika habe ich schon gedacht, Penalties sind im Endeffekt jetzt abgeschafft. Die werden jetzt rausgestrichen. Es wird zwar noch Kaffee gemessen, aber das muss sich keiner dran halten. Das ist Teil der Big Beautiful Bill gewesen. Also das Thema Strafzahlungen für nicht erreichte Flottenemissionen oder Greenhouse Gases, je nachdem, wie man das misst. Das ist erstmal vom Tisch und wir sehen die ersten, die schon den V8 wieder zurückbringen und große Werbung machen mit Flaggen und Jets und alles super toll und na, jetzt kommen wir zurück. Klar. Da ist das Thema Elektromobilität wirklich so weit eingedampft, dass es wirklich eine Konsumentennachfrage-Thematik wird. Wirklich, wer Lust drauf hat, der wird es vielleicht machen, aber es wird nicht mehr mandated. Das ist so der amerikanische Approach. Der Konsument entscheidet im Endeffekt, was er haben will. Was sehr interessant ist, momentan gibt es, also es ist natürlich auch leicht politisch aufgeladen, das Thema Elektromobilität. Die Frage ist auch noch, was passiert mit Kalifornien, mit deren Waiver. Wird das auch noch jetzt abgewickelt? Stand heute, momentan haben sie noch die Sonderstellung, aber da gab es ja schon in der ersten Legislaturperiode von Trump die Ambition, das im Endeffekt denen zu nehmen, dass sie ihre eigene Gesetzgebung machen können. Und da werden die jetzt auch gerade wieder, oder arbeiten die gerade dran, diesen California Waiver, Section 177 nennt sich das, im Endeffekt abzuschaffen, sodass Kalifornien auch keine Extrawurst hat. Und deshalb glauben wir da, dass das Thema ist eigentlich erstmal für voll elektrisch nicht tot, aber weit unter dem, was damals die beiden Regierungen auch mit IRA und was die EPA und alle gesagt haben. Also das Thema ist erstmal durch. Also wir sehen jetzt die neueste Prognose, die wir jetzt gerade machen, da sind wir so vielleicht bei 17% Elektroanteil bei 2030. Also und die wollten eigentlich mal im 40er-Bereich irgendwo sein. Und da ist natürlich viel zusammengeschlossen. Und die Frage ist natürlich auch, was macht der gute alte Elon? Mit seiner Robotaxi-Flotte funktioniert das oder nicht? Wird er sein Robotaxi auf die Straße kriegen? Das könnte natürlich schnell ein Multiplikator sein. Wir haben ja alle Nummernschilder, um große Mengen an EV wieder in den Markt zu schicken. Oder ist das Thema durch? Das ist natürlich auch noch so eine große Frage. Und was natürlich auch problematisch ist mit der Abschaffung der Strafzahlung, das ganze Thema Credits, von dem zum Beispiel Tesla gut gelebt hat oder aber auch ein Rivian, ist nämlich auch weg. Das Nebeneinkommen, was die Hersteller so hatten, indem die Zertifikate verkaufen konnten, ist nämlich jetzt auch dadurch eingestellt. Also da wird sich noch einiges tun, glaube ich. Wir werden da noch Wandel sehen. Komplett tot ist es nicht, weil natürlich auch interessant, ähnlich wie so Studien hier in Europa das zeigen, Leute, die erstmal Elektro fahren und zum Beispiel in ihrem Dunstkreis dort rumfahren. Ich wohne in Atlanta, ich muss nur in Atlanta rumfahren. Da ist das Elektroauto das Beste der Welt. Ich muss nie wieder zu einer Tankstelle, ich kann zu Hause laden, die haben alle Häuser, die haben alle Garagen mit einigermaßen guten Stromanschluss. Also Leute, die eh fahren, machen das auch aus Überzeugung, weil die glauben, dass das funktioniert und dass das deren Use Case im Endeffekt bedient. Aber es ist jetzt keine sprunghafte Explosion, so eher so Trickle Growth, wie meine Kollegen das sagen wollen, so ein bisschen immer Wachstum hier und da, aber 20%, das wäre schon echt krass, wenn die das schaffen würden. Mhm. Bis 2030 in den USA, aber das, da glauben wir nicht dran. Und Kanada guckt sich natürlich seine Gesetzgebung jetzt auch nochmal genau an und wird wahrscheinlich auch die Ziele einkassieren, die sich gesetzt haben. Jetzt kommen wir zu Europa. Europa ist natürlich sehr spannend. Ich würde dir zustimmen. Wir haben ein gewisses positives Momentum. Wir haben uns im letzten Jahr, haben wir uns das angeschaut und gesagt, ja, jeder hält gerade die EVs zurück, weil in 2025 die 15% Reduktion kommen muss. Und wenn ich mir im Oktober ein EV gekauft habe, habe ich es definitiv erst im Januar gekriegt. Und Registrierungen sind Auslieferungen im Endeffekt, da wurde so ein bisschen Gaming betrieben. Also hatten wir eine Erwartung, dass das erste Quartal relativ gut wurde. Das war es auch, da konnte man definitiv den Effekt sehen. Was dann aber uns überrascht hat, dass dann ab April es weiterging. Mhm. Und die Zahlen speziell in Westeuropa sehen gar nicht so schlecht aus. Also wir haben wirklich die Möglichkeit, in Westeuropa auf ungefähr 20% zu kommen dieses Jahr. Was für einige Hersteller heißen würde, dass sie diese 15% Reduktion auch schon so geschafft hätten. Man kann natürlich sagen, oh, das wird ja aber alles nur über die Flotte in den Markt gedrückt. Aber seien wir mal ehrlich, die Flotte ist in Europa halt auch ein Teil des Systems. Und welcher Privatmann mit einem guten, gehobenen Mittelklasse-Einkommen kauft sich denn einen neuen 3er BMW? Das ist ja genau das Gleiche. Keiner. Die kaufen die alle gebraucht. Das kann sich ja keiner leisten. Und deshalb beim EV, das wird immer so ein bisschen so ein falsches Maß angesetzt. Also ich glaube auch, dass wir da auf einem guten Pfad sind momentan. Und speziell in Deutschland, wo es natürlich für uns, die wir hier ansässig sind, natürlich sehr sichtbar ist. Auch das Thema Laden wird immer besser. Die große Frage für die gesamteuropäische Flotte ist natürlich das Thema, was passiert in anderen Ländern? Was passiert in Spanien? Was passiert in Italien? Und speziell, was passiert natürlich so Polen, Tschechien und so weiter, Ungarn, werden die standhalten? Klar, wenn die Big Five richtig Gas geben, Deutschland, Frankreich und so weiter, dann, und wir haben ja eh Norwegen mit 100%, Dänemark, Schweden, Niederlande, da, die tun ihren Beitrag. Aber wenn also dieser Teil, so das Nordeuropa, der Anteil groß ist, dann ziehen die natürlich die anderen mit, was natürlich kurzfristig helfen kann. Aber dann ist natürlich die Frage, ist da genug Momentum, um dann auf diese langfristigen Ziele zu kommen? Und die haben wir zum Beispiel schon im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres kassiert. Also wir glauben nicht an die 100% BEV oder Zero Tailpipe Emission, keine Auspuffabgase bei 2035. Wir diskutieren gerade, schieben wir das auf 2040 oder schieben wir das auf 2045 raus? Wir werden es wahrscheinlich sogar auf 2045 rausschieben. Das ist die neue, der neue Ansatz, weil es einfach technisch mit allen Staaten, die dort im Endeffekt in Europa vorhanden sind, nicht machbar sein wird. Und wir haben ja gesehen, wenn die Regierung von oben zu stark drückt, dann gibt es eine Seitenbewegung und dann werden auch Sachen gewählt, die vielleicht nicht im Interesse der eher gemäßigten Regierung sind. Und das ist etwas, wo, glaube ich, auch die EU jetzt ein bisschen ein Auge drauf hat, ne, dass das nicht komplett entgleist. Weil ich kann es natürlich durchsetzen, dann ist der Markt aber einfach viel kleiner. Weil ich muss ja nur eine Prozentzahl erreichen, aber dann ist der absolute Markt dahin, dann ist die Automobilindustrie im Endeffekt Geschichte. Ne? Also das wäre dann fahrlässige Zerstörung der Kernindustrie hier in Europa. Und deshalb glauben wir nicht dran und wir, wie gesagt, wir schieben es raus. Aber momentan auf diese 25, 26, 27, also auf die erste oder die nächste Hürde, sieht ganz gut aus.
Jetzt haben Yannick und ich gerade in der vergangene Woche erst wieder, aber in letzter Zeit auch häufiger, vor allem über einen Player gesprochen, der sich inzwischen mausert, größter Elektroautohersteller der Welt zu werden, und das ist BYD. In der vergangenen Woche haben wir erst über das autonome Fahren gesprochen, wo BYD auch einen ordentlichen Aufschlag macht. Also da schickt sich ein OEM gerade an, sich in China sozusagen groß zu werden, das, was vielleicht in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren so nicht funktioniert hat, aber da jetzt wirklich in China groß zu werden und jetzt auch in die Welt zu gehen, Tesla abzuhängen, was die weltweiten Zulassungszahlen angeht, hat natürlich einfach auch mit dem großen chinesischen Elektromarkt zu tun. Aber da mal so die Frage nach deiner Einschätzung, ist das so ein OEM to watch? Ist das einer, der ich kann auch wieder nur auf Englisch sagen, here to stay ist, oder auch vielleicht so eine, ja, so ein bisschen so eine chinesische Nebelkerze, wo man sagt, die Konsolidierung, die wird stattfinden und den ein oder anderen Player werden wir nicht mehr sehen. Ja. Mein Gefühl ist, BYD gehört dann nicht dazu. BYD gehört eher zu denen, die definitiv in einigen Jahren oder eigentlich jetzt schon wirklich den Ton angeben in Sachen Elektromobilität. Wie siehst du das?
Ja, genau so. Also ich denke, es wird, also in China ganz klar, da sind die ganz stark auf dem Vormarsch. Wir sind da auch, müssen wir ganz klar eingestehen, kalt erwischt worden. Die waren immer so im 600.000, 700.000er Bereich flat und dann haben die einfach pro Jahr immer 1 Million Einheiten zugelegt. Ja. Erste Million, zweite Million und dann jetzt noch wieder 1 Million und das ist schon echt extrem, was dort passiert ist. Aber hat natürlich auch seinen Preis. Wird sich auch skeptisch von der chinesischen Regierung angeschaut. Da gab es auch schon die ersten Warnungen, dass da dieses Dumping-Geschäft nicht gut für die Industrie ist. Also die, wie ich ganz am Anfang zu meinem China-Kommentar meinte, da wird natürlich echt wirklich viel auch disruptiv gearbeitet. BYD ist natürlich in der komfortablen Lage, dass die natürlich nicht nur Autos machen. Die verdienen auch an den Batterien. Die haben eine sehr integrierte Wertschöpfungskette. Die können natürlich ein bisschen anders agieren als vielleicht so ein anderer, so ein Startup-Player, der sich viele Technologien einkaufen muss. Also ja, das ist definitiv to watch. Die Technologie ist gut. Warren Buffett hat nicht umsonst da schon als einer der ersten damals rein investiert. Und in Europa, ja, sie sind hier. Es ist mir, um das, wenn ich das hier so sagen darf, noch ein bisschen kopflos. Es ist einfach viel zu viel. Es wird noch gepusht und irgendwie probiert, hier Street Visibility zu bekommen. Und klar, ich sponsor hier ein Fußball-Event und dann googeln alle, was dieses Byte heißen soll. Und die sind da schon auf dem Vormarsch. Aber so richtig raus haben sie es noch nicht. Heißt aber nicht, dass sie nicht kommen werden. Und da bin ich von überzeugt, gibt denen noch mal 1-2 Jahre. Und auch, dass hier das Elektromobilitätsthema weiter vorwärts geht. Und das sind auch wirklich einfach attraktive Angebote. Ne? Also das ist jetzt auch nicht, um das mal böse zu sagen, Schrott auf Rädern. Das sind wirklich, wirklich gute Fahrzeuge. Da müssen die sich nicht verstecken zu einem guten Preis. Und wenn die das da den Aufschlag und das Konzept ein bisschen feintunen mit ihren Händlern und so weiter und auch natürlich mehr Street Visibility kriegen, glaube ich definitiv dran, dass die einer der Großen sind, die hier Fuß fassen werden und natürlich den etablierten Herstellern, unseren europäischen, schon auch das Leben schwer machen werden.
Das Spannende bei BYD ist, und das haben wir in der letzten Folge, als wir über das autonome Fahren gesprochen haben, ist ja dieser, um es mal ein bisschen hochtrabend zu sagen, dieser Demokratisierungseffekt, den es vielleicht gibt durch BYD, weil es beim autonomen Fahren gibt es verschiedene Systeme, die vielleicht am Ende des Tages sogar in Kleinstwagen ausgerollt werden. Das Gleiche kann man ja auch sagen, wenn es um das Thema Batterie und Reichweite, Preis natürlich, wenn es BYD schafft, einen kleinen Wagen, der vielleicht sogar autonom fahren kann am Ende des Tages, in Europa zu etablieren, dann ist ja auch da, was das Thema Elektromobilität anbelangt, auch ein Demokratisierungseffekt da. Ist natürlich ein riesiger Hebel eigentlich für diesen Hersteller, der ja in den Absatzzahlen weltweit ja schon ganz vorne liegt.
Ja, also ich kann euch das nicht im Detail sagen, wer es ist, aber wir haben uns das angeschaut und wir kennen das durch unser Kundennetzwerk und wir haben das wirklich analysiert von den ersten Chinesen, die hier rüberkommen. Und auch wenn sie hier anfangen zu produzieren, das wird nämlich auch ein Thema sein, was BYD ja machen muss, ne, und machen sie ja auch, die werden immer noch einen signifikanten Kostenvorteil haben. Und allein das zum Thema Demokratisierung erlaubt denen natürlich, Sachen zu machen, ein bisschen anders als vielleicht die etablierten Hersteller, weil sie natürlich auch ohne Altlasten kommen und wirklich frisch aufschlagen können. Und das wird speziell in unteren Segmenten schon einen Impact haben. Also es gibt genug Marken hier. Wir haben ja große Konzerne mit ganz vielen Marken, auch ohne wieder spezielle Namen zu nennen, die sich schon umschauen werden müssen, ne? Weil das genau der Angriffspunkt ist von den chinesischen Herstellern. Klar, wir sehen ein bisschen was im Premium-Bereich und irgendwelche super tollen Autos, die irgendwie springen können und was auch immer. Das ist es aber nicht. Ne? Die wollen, genau wie auch Elon mit Tesla, die wollen absolut in die Masse. Und das ist in Europa das B- und C-Segment. Und da sind die gut aufgestellt.
Vielleicht mal so Richtung Abschluss, Henna. Was ist so ein bisschen eure Vorstellung? Wir haben uns heute über viele Themen gesprochen. Wir haben über verschiedene Märkte gesprochen, vor allem natürlich wenn wir auf die Welt schauen, sozusagen, ich sag mal, Fernost, Fernwest und Europa. wir haben über verschiedene Technologien, wie auch die Elektromobilität gesprochen. Du hast ein bisschen skizziert, wo auch eure Prognose ausfällt, was das Thema Anteil an den Neuzulassungen beim Thema Elektro hier in Europa angeht. Vielleicht mal so als zum Abschluss mal ganz global betrachtet, was ist eure Vorstellung von der Automobilindustrie und den entsprechenden Märkten so 2030? Ja, wie sieht das aus? Wo spielt die Musik? Wo ist die Musik relativ leise? Wer gibt den Ton an?
Ja. Also, wenn wir über die Stückzahlen kommen, die westlichen oder die etablierten Automärkte sind alle gesättigt, da passiert nicht mehr viel. Europa, West, Zentraleuropa, Nordamerika, aber auch hier Japan, Korea, also die großen Automärkte werden nicht mehr auf Vorjahresniveau oder auf vergangene Niveaus kommen. Da sprechen wir von dem sogenannten Peak-Car-Effekt. Also ja, da war schon das Maximum erreicht und jetzt geht's runter. Das hat viele Gründe, Cost of Ownership, aber auch oft Demografie. Ne? Die Leute sterben einfach weg oder es gibt nicht genug Fahrer. Da ist nicht das Wachstum drin im absoluten Stückzahlenbereich. Aber klar, Marge, Businessmodelle und so weiter, da kann man immer noch gut Geld verdienen. Auch ein Grund, warum die Chinesen zum Beispiel gerne nach Europa kommen wollen, weil man hier halt noch Geld verdienen kann versus im Heimatmarkt. Das Wachstum, also das prozentuale Wachstum, also der große Wachstumsmotor, wenn ich mir die Dynamik anschaue, das ist Indien und das sind die ASEAN-Märkte, ein bisschen Recovery in Südamerika. Das sind so die drei Märkte, wo es von der Dynamik am meisten vorwärts geht. Obwohl in Indien natürlich stark wachsen wird, werden die natürlich nicht im Ansatz an China rankommen. Also das wird kein zweites China, obwohl die natürlich von der Bevölkerung her das theoretisch leisten können. Aber das wird in den nächsten 10, 20 Jahren, sehen wir da keine 20 Millionen Fahrzeuge. Also da gibt es doch noch genug strukturelle Probleme dort oder auch von den Einkommenverteilungen. Aber auch natürlich, wie es da in den Städten infrastrukturmäßig aussieht, das geht so nicht so schnell. Aber das ist zum Beispiel ein Markt, den man sich genau anschauen muss. Als zukünftige Aktivität. Natürlich haben wir den Bereich Middle East Afrika, da ist auch noch immer Potenzial drin. Theoretisch ein Riesenpotenzial, was natürlich oft jetzt über Gebrauchtfahrzeuge abgedeckt wird, aber die Chinesen haben es erkannt. Ne? Die verkaufen viele Einstiegsverbrenner in die Region. Und Südamerika müssen wir mal schauen. Ne? Argentinien scheint ja ganz, ganz gut auf einem guten Weg zu sein. Mal sehen, ob das nur kurzes Aufflammen ist oder doch nachhaltiger, was dort passiert. Und Südamerika ist auch ein guter Wachstumsmarkt vom Potenzial her, ne, steigende Einkommen, steigender Wohlstand. Also das sind so die man, und Asien, speziell Thailand, leidet gerade ein bisschen, aber ist natürlich auch mit Indonesien eines der bevölkerungsreichsten Länder dieser Welt. Aber ist natürlich auch so ein Hot Potential Markt, auf den man sich fokussieren kann. Wird alles kein China ersetzen, ist natürlich ein ganz gutes Ausweichgebiet, wenn ich zum Beispiel vielleicht in China Anteile verlieren sollte, weil die lokale Konkurrenz zu hoch ist. Also das ist so von den Wachstumsdynamiken, wo wir glauben, wo die Reise hingeht. Die ganz große Frage, die sich natürlich speziell für die deutsche Automobilindustrie stellt und ist, was ist in Zukunft Premium? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Die Chinesen nennen es Technology Premium oder Premium by Technology. Und das ist die Huawei's und aber auch Xiaomi's oder auch, obwohl Xiaomi ist ja gar nicht Premium, aber die setzen ja Huawei-Technologie ein. Aber auch die ganzen anderen, die da aufkommen, die wollen halt diese Technology-Leadership und das ist dieser Premium-Aspekt. Und sobald die Generationen jünger werden, ist das wirklich auch in diesem neuen Spiel Elektromobilität, wo drauf ankommt. Und nicht, dass ich mit 180 im rechten Winkel um die Kurve fahren kann und super Fahrperformance habe, was vielleicht eher so ein deutsches Ding ist, weil so schnell fährt ja keiner. Also wir sind ja die Einzigen in Deutschland, die Vollgas geben, wirklich. Und der normale Elektrokunde, der Premium-Elektromobilität konsumieren möchte, der hat ganz andere Anforderungen. Das ist zum Beispiel auch so ein Wandel. Da müssen die etablierten Hersteller hier wirklich aufpassen, dass die da nicht den Zug verpassen. Wir haben gesehen, China, das war ein erster Warnschuss, was da gerade passiert. Aber es sind ja nicht nur die Chinesen. Die anderen asiatischen Hersteller sind auch weit vorne, was diese Technologiefragen angeht. Und da muss man gucken, dass man da einfach am Ball bleibt, um zu definieren, was ist denn Premium in Zukunft? Ist es die Verarbeitung? Ist es nur das Image, die Marke, dass ich hier auf der Fifth Avenue einen Laden habe? Oder ist es auch wirklich, was das Fahrzeug kann? Ich habe ja autonomes Fahren zum Beispiel angesprochen, aber auch andere Services, das drumherum, das Ökosystem-Auto, was halt viel mehr ist als nur das Auto und ich fahre von A nach B. Und da wird sich einiges tun, glauben wir, was die Chinesen schon gut vormachen.
Und dann stehen wir sogar auch noch an der Schwelle der Geschäftsmodellfrage oder die Gretchenfrage, was die Geschäftsmodelle in Zukunft anbelangt. Du hast es gerade angesprochen, Premium wird über Technologie definiert, autonomes Fahren, Robotaxis. Welchen Einfluss hat das dann noch auf die Zukunft der Automobilmärkte? Ja. Kann man das dann in Zukunft überhaupt noch so definieren oder wird sich da Wertschöpfung sehr stark auch in Richtung On-Demand-Mobilität, neue Mobilität eben verschieben? Also das ist ja auch noch eigentlich die Gretchenfrage der nahen Zukunft, oder?
Genau. Also genau, und da gab es ja viele große Ideen, auch Ideen, die wieder einkassiert worden sind. Ja. Ich sage nur bezahlte Sitzheizung im Abo. Das funktioniert natürlich nicht, aber es ist die große Frage, wie werden die Hersteller in Zukunft auch Geld verdienen? Werden sie wirklich die Hardware stellen und dann über diese Zusatzservices, was die Vision von vor Jahren schon war, ist das wirklich das? Werden die zum Flottenanbieter? Es gibt zum Beispiel gerade auch Konzepte, da wird diskutiert, Hersteller gibt ein Auto, im Endeffekt die Netflixification nennt man das, des Automobilmarkts. Ein Auto, Einstiegsauto in den Markt. Ihr fahrt damit 3 Jahre, kommt zurück, wird vielleicht nochmal drüber poliert, Plastikteile raus, neue Plastikteile rein, sieht aus wie neu, nochmal 3 Jahre, dann kommt das Ding zurück und wird recycelt und fertig. Das geht gar nicht in den zweiten Markt. Und darüber wird das Geschäftsmodell gemacht. Ähnlich wie man vielleicht auch in anderen Bereichen sieht, Eisenbahn, Flugzeug und so weiter, wo es gibt einfach kein Flugzeugtriebwerk, gibt keinen Secondhand-Markt, wird recycelt und kommt wieder neu. Und da wird ganz viel gerade gedacht, auch kürzere Cycle, die kurzen Cycle, wie kann man das nachhaltig gestalten? Und dann halt aber auch diese Add-on-Services. Naja, klar, mein Auto kann autonom fahren, aber ich möchte jetzt unbedingt von München nach Stuttgart fahren und dann buche ich mir für die Fahrt irgendwie einen Supervised Full Autonomy Service, 5 €. Wird ja jeder machen. Ja, dafür, da zum Beispiel solche Modelle, ne? Klar, wenn natürlich dann der Nio oder was auch immer neben dran das für lau macht, dann ist das wieder eine andere Frage. Aber da gibt's ganz viele Überlegungen. Ich glaube, da wird sich noch einiges verändern, wie die Mobilität in Zukunft konsumiert wird. Und da rücken wir schon sehr stark von traditionellen Geschäftsmodellen ab.
Henna, dann sagen wir an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass wir nochmal einen Blick darauf werfen konnten auf die globalen Automobilmärkte. Es ist nämlich unser Themenmonat in diesem Monat bei der Automobilproduktion. Insofern passendes Thema, dass wir heute drüber gesprochen haben, aber natürlich auch passend, weil natürlich einfach die Halbjahreszahlen gerade da sind, weil es gerade ein guter Aufhänger ist, nochmal ein bisschen auf Performance zu schauen und eben auch natürlich, wie jetzt gerade auch am Ende geschehen, den Blick ein wenig nach vorne zu werfen. Also dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst und uns nochmal deine Einblicke gegeben hast. Alle Infos natürlich wie immer in den Shownotes und zum Abschluss noch eine kleine Ankündigung. Wir gehen jetzt mit Was mich bewegt in eine kleine Mini-Sommerpause, könnte man sagen. Wir sind am 11. August wieder da und bis dahin machen Yannick und ich auch unseren wohlverdienten Urlaub. Also wir hören uns wieder im August und sagen bis dahin ciao.
Ciao. Jo, ciao, danke dir.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.